Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Unübersichtlichkeit ist Wesen nahezu aller Traumatisierungen. Deshalb arbeiten psychoanalytische Therapien mit Techniken der Narration. Patientinnen und Patienten lernen, ihre sie selbst so verwirrende Geschichte zu erzählen. Denn nur was erzählt wird, kann auch heilen. In Jessica Lynns Suspense-Roman Kleine Monster eröffnet die ebenfalls traumatisierte Ich-Erzählerin Pia irgendwann eine Liste der Dinge, die verboten waren, findet in dieser Erzählform endlich eine Übersichtlichkeit, eine Sortierung. Sie rubriziert die toxischen Regeln ihres Elternhauses. Nicht erlaubt waren in ihrer Kindheit und Jugend unter anderem
mit auf Skikurs fahren, ausgehen, vom 10-Meter-Brett springen, vom 5-Meter-Brett springen, vom 3-Meter-Brett springen, ausschlafen, Alkohol, rauchen, Beine rasieren, Make-up, ein fester Freund.
Als Pia diese Liste zusammenstellt, ist sie längst selbst Mutter des 7-jährigen Luca. Die gelernte Schreinerin arbeitet in einem Antiquitätenladen, ist verheiratet mit dem fürsorglich unerschütterlichen Jakob. Sie lebt kleinbürgerlich, ein wenig versteckt. Äußerlich verläuft ihr Alltag in ruhigen Bahnen. Innerlich ist Pia zerrüttet, denkbar entfremdet von ihrer eigenen Wahrnehmung. Sie traut ihrer Sicht auf die Wirklichkeit an kaum einer Stelle. Diese Realitätstrübung ist ihrer Ansicht nach begründet in gewalttätigen, an Gaslighting erinnernden Erziehungsmethoden der eigenen, restriktiv strukturierten Mutter. Angelehnt an William Faulkners viel zitiertem Satz ist auch für sie das Vergangene keinesfalls tot, es ist nicht einmal vergangen. Pia und ihre adoptierte Schwester Romy wurden nach einem Unglücksfall über viele Jahre von der eigenen, mal fürsorglichen, dann wieder gewalttätigen Mutter emotional missbraucht. Diese Mutter ist nun die Großmutter von Pias Sohn.
Ich hatte 3 Mütter. Die erste war gut und lieb, streng, aber gerecht. Die zweite war kalt und verschlossen. Die dritte lächelt immerzu und backt Apfelkuchen.
Pias Kindheit, die Erlebnisse mit ihrer Mutter auf der einen, ihr bürgerliches Leben als Erwachsene auf der anderen Seite werden in Jessica Lynns Kleinem Monster erzählt. Selbst ein Kind zu haben, stellt die Mutter vor eine kaum zu bewältigende Herausforderung. Misstrauen, eine permanente, unterschwellige Wut und große Verlustängste prägen das Wesen dieser Frau, die schier zerbirst unter dem so mühsam Verdrängten, sodass seltsamste Horrorszenarien durch ihren Alltag wabern.
Ein Kind verlieren, wenn man im Supermarkt kurz nicht aufpasst und das Kind versteckt sich zwischen Nudeln und Packerlsuppen. So klingt das. Und dann wird es ausgerufen. Du nimmst es mit, gibst ihm Abendessen, putzt ihm die Zähne und deckst es zu. Aber etwas ist seltsam. Ein Unbehagen beschleicht dich, als hättest du das falsche Kind mit nach Hause gebracht.
Mit diesen Worten eröffnet ein mehrspurig erzähltes Familiendrama. Hilflos sucht diese Pia nach Formen, um durch äußere Beschränkungen inneren Trost zu finden, egal welchen. Doch ein zunächst nicht näher genanntes Fehlverhalten ihres 7-jährigen Sohns erodiert das mühsam aufgebaute Lebensgerüst Pias fragiles Mittelstandsimitat. Augenscheinlich hat ihr Kind eine kleine Mitschülerin auf sexuell verwerfliche Art und Weise bedrängt. Der Junge schweigt, leugnet, beschwichtigt. Seine Lehrerin macht lediglich Andeutungen, will den Fall zunächst untersuchen. Auf diese ungeklärte Situation reagiert Pia verunsichert und fragt sich, ob ihr Sohn, dem Titel dieses Romans entsprechend, ein kleines Monster ist.
Lukas' Atem geht gleichmäßig. Er ist eingeschlafen. Ich greife nach meinem Telefon auf dem Nachtkästchen. Den ganzen Nachmittag habe ich gegoogelt. Verhaltensauffällige Kinder, Kindersexualität, Kinder zum Reden bringen. Mir raucht der Kopf von den ganzen Seiten und Foren. Ich öffne die WhatsApp-Gruppe der Eltern. Dass keine Nachrichten gekommen sind, hat mich eigentlich beruhigt. Jetzt sehe ich, warum. Ich wurde aus der Gruppe entfernt.
Massive Störungen können die Psyche einer traumatisierten Person aufpeitschen, so wie ein Erdbeben das trügerisch ruhige Meer in brüllende Tsunami-Wellen verwandelt. Die intermittierende Handlungsführung, Cliffhanger, unmerklich gesetzte Plotpoints und eine fortlaufende Geschwindigkeitserhöhung machen dieses dramaturgisch höchst vertrackte Buch zum literarischen Page-Turner. Pia fantasiert, etwas Unbezwingbares bräche über sie und ihre Familie hinein und flüchtet in Bella Figura, also erneut in eine künstliche Form der vermeintlichen Gesichtswahrung.
Und ich bin gut darin geworden, unauffällig zu sein, wenn ich meinen Namen höre. Nicht den Kopf in die Richtung zu drehen, sondern beschäftigt auszusehen, während ich konzentriert lausche.
Der gleichförmige Erzählduktus, die klare, im Ton stets auf gleicher Ebene bleibende Sprache, steht diametral zum Inhalt dieses Romans, zur sich überschlagenden Ereignishaftigkeit dieses hochgelungenen Textes. Anfangs changiert kleine Monster zwischen einer Regretting Motherhood-Fabel und Jasmina Rezas brillantem Theaterstück Der Gott des Gemetzels, findet im weiteren Verlauf Anklänge an die verstörenden Gewaltstudien Cachet oder Das weiße Band von Michael Haneke, um später mit Kammerspiel, Thriller und Märchenmotiven zu spielen. Dennoch verlässt diese Geschichte an keiner Stelle ihre Glaubwürdigkeit. Noch das Märchenhafte wirkt möglich, ist eingebettet in die verrückte Wahrnehmung Pias, die als Mutter ebenso bedroht wie bedrohlich erscheint. Man vermutet unweigerlich ein Ende mit Schrecken und folgt tatsächlich einem Schrecken ohne Ende, der lebenslangen Bürde eines Menschen, der bereits in frühen Jahren mit einer Wunde geschlagen wurde, die sich nur langsam, möglicherweise niemals schließt.
Wir bitten, den technischen Fehler gleich zu Beginn der Sendung zu entschuldigen. Da ist eine Leitung nicht zustande gekommen. Sie hörten eine Rezension von meinem Kollegen Jan Drees. Der hat das Buch »Kleine Monster« von Jessica Lind besprochen. Herausgebracht hat das Buch der Verlag Hansa Berlin, 258 Seiten, kosten 24 Euro. Hannah Arendt für die berühmteste politische Autorin des 20. Jahrhunderts zu halten, das ist wohl keine Übertreibung. Und so ist es kein Wunder, dass, wenn von ihr neue Texte erscheinen, das Interesse groß ist. Georg Beck hat sich das Buch, das bei uns jetzt unter dem Titel »Über Palästina« erschienen ist, näher angesehen.
Hannah Arendt hätte sich gewundert. Zwei unbekannt gebliebene Texte, einer im Umfang von 16, der andere von 38 Druckseiten, gehen in einem 200-Seiten-Mantel aus Vor- und Nachworten, Einleitungen, Anhängen als eigenständige Publikation auf die Reise. Mit Blick auf den vom Herausgeber gewählten Titel »Über Palästina« hätte sie dann allerdings wohl verständig genickt. Denn als Reiz, als Dauerthema hat sie den Nahostkonflikt schon zur Entstehungszeit der Texte, also in den 1940er und 50er Jahren, erkannt.
Der ganze Nahe Osten ist in Gefahr, zu dem künftigen Pulverfass der Welt zu werden.
Als Arendt Nazi-Deutschland verließ, wurde sie Leiterin des französischen Büros der Jugendalia, das vielen jungen Menschen zur Ausreise nach Palästina verhalf. Dann, als sie 1941 in New York ankam, begann sie kontinuierlich zur jüdischen Politik zu publizieren. In diesen Kontext ihres Jewish Writings gehören auch die beiden neu verlegten Texte. Herausgeber Thomas Meyer feiert sie als Neuheiten, ja, als Sensation, was relativiert werden muss. Hannah Arendt war an Lösungen interessiert. Ihre anonyme Mitwirkung am Bericht einer Expertenkommission zum palästinensischen Flüchtlingsproblem im Jahr 1958 ist deswegen so sensationell nicht. Was daran relevant geblieben ist, sind nicht so sehr die konkreten Vorschläge. Einstaatenlösung, Föderation, Rückkehrrecht, Sicherheitsgarantien für Israel. Essentiell daran ist der unideologische Ansatz, das Beiseitestellen der Schuldfrage.
Das gegenwärtige Problem kann nicht gelöst werden, indem man über die relative Legitimität von Eroberungsansprüchen von vor 3000, 1000 oder 10 Jahren diskutiert.
Die große praktische Lösung sucht auch der andere Text, amerikanische Außenpolitik und Palästina. Geschrieben hat ihn Arendt für die Zeitschrift des American Jewish Committee, Contemporary Jewish Record. Von der Veröffentlichung des fertig gesetzten Beitrages hat die Redaktion im Nachgang Abstand genommen. Die Sache war ihr offensichtlich zu heiß. Eingereicht, weiß Meyer, hat Arendt ihr Manuskript am 5. Mai 1944. Das ist insofern interessant, als an diesem Tag von ihr im Aufbau einer deutschsprachigen Zeitung in New York ein Beitrag publiziert wurde, der unter genre-typischer Überschrift USA, Öl, Palästina dieselbe Thematik behandelt und in entscheidenden Passagen nahezu wortgleich ist.
Das Scheitern der Wagner-Taft-Resolution im Kongress ist eine der schwersten Enttäuschungen, welche den Zionisten und den Juden Palästinas bisher bereitet worden ist.
Heißt es im Zeitungsartikel. Der im Ganzen längere, im Fortlauf reflektiertere Fachartikel für den Jewish Record beginnt so.
Die Vertagung der Wagner-Taft-Resolution hat der Sache des jüdischen Volkes einen schweren Schlag versetzt.
Arendt bezieht sich auf eine im Februar 1944 in den Kongress eingebrachte Resolution mit dem programmatischen Titel National Home for Jewish People in Palestine, nationale Heimstätte für die Juden in Palästina, womit die Staatsgründung auf dem Tisch war. Der Artikel endet visionär. Das jüdische Nationalheim möge sich nicht zum Handlanger amerikanischer Ölinteressen machen, schreibt sie. Umgekehrt erwartet sie von den Vereinigten Staaten keine Protektion, aber Sympathie und Förderung. So viel zu Horizont und Grenzlinien, an die Arendt 1944 die Staatsgründungsidee bindet, was im dominant israelkritischen Milieu heutiger Arendt-Rezeption ausgeblendet wird. Etwa wenn, prominent bei Judith Butler, Arendt für den eigenen Antizionismus in Haftung genommen wird. Es ist der kritische Zionismus Hannah Arendts, der wieder zu entdecken ist. Das ist die Frucht dieser, so gesehen, provokanten Publikation.
Georg Beck hat Hannah Arendts Buch über Palästina besprochen, herausgegeben von Thomas Meyer und übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Mike Hiegemann. Pieper Verlag, 272 Seiten, 22 Euro. Zweimal im Jahr erscheint die Zeitschrift Neue Rundschau. Das Sommerheft 2024, das ist pinkrot gestreift und auf dem Cover stehen fünf Begriffe. Glam, Performance, Drag, Critical Queerness und Camp. Herausgegeben wird die Zeitschrift von den LektorInnen des S. Fischer Verlags mit einer Person aus dem Team, mit Oliver Franke, der bei S. Fischer die Theatertexte lektoriert, habe ich gesprochen und ihn gefragt. In dem Heft, da gibt es grob gefasst zwei Kategorien von Texten. Es gibt Essays und literarische Texte. Lassen Sie uns mit den Essays beginnen. Ein Text, der hervorsticht unter den Sachtexten, ist der Text von Sebastian Gugolz. Die zentrale These lässt sich in etwa so umreißen. Die schwule deutsche Literatur vor 1990, er nennt hier Hubert Fichte, Hans Henny Jann und Ronald M. Schernikau, ist folgenlos geblieben bzw. verschwunden. Wie argumentiert dieser Text?
Diese drei Autoren haben ja ihr eigenes Erleben als Ausgangspunkt für ihre Literatur gewählt. Ja, es ist eine sehr persönliche Literatur, die die drei geschrieben haben. Sebastian Gugolz sieht aber auch einen Grund für das Vergessen dieser Autoren darin, dass sie eigentlich ja existenzielle, allgemeingültige Erfahrungen in ihren Werken transportiert haben. Ja, allerdings wurden diese zu weiten Teilen nach dem Tod der Autoren als reines Partikularinteresse abgestempelt. Ja, also die geschilderten Erfahrungen wurden zu Privatsache erklärt, links liegen gelassen. Und Sebastian Gugolz setzt sich dafür ein in seinem Text, dass man dies auch aufbrechen müsste, dass man etwas entgegenstellen müsste, indem man die Schilderung als exemplarisch allgemeingültig wiederentdeckt und damit versucht, sie auch ins kollektive Bewusstsein wieder zurückzurücken. Und das ist der wesentliche Punkt seines Textes.
Ja, das finde ich auch deswegen interessant, weil diese Mechanismen, die hier wirken, mich ein wenig erinnern an das, was wir auch bei frühen Texten von Frauen erlebt haben. Also, dass etwa weibliches Begehren von vornherein als nicht literaturfähig gilt. Schauen wir auf die literarischen Texte. Dort ist ein Text dabei, der zum ersten Mal 1926 veröffentlicht worden ist. Was zeichnet in Ihren Augen diesen Text aus? Es geht ja um einen Mann, einen Künstler, einen Bohemian, der zugleich eine Frau und einen Mann begehrt. Warum haben Sie diesen Text aufgenommen in das Heft?
Ja, der Text Rauch, Lilien und Jade von Richard Bruce Nugent war eine totale Offenbarung für uns, eine Entdeckung. Meine Kollegin Luca Homburg, die diesen Text auch auf Deutsch übersetzt hat, hat diesen wundervollen Text entdeckt. Und zwar hat sie eigentlich recherchiert, wir hatten viel in der Ausgabe über Fashion, Queerness, Modebewusstsein auch gesprochen unter anderem. Und sie wollte eigentlich nochmal nachforschen, inwieweit ist denn eigentlich der Dandyismus eine Art von Queerness, von queerem Ausdruck. Und im Zuge dieser Recherche ist sie dann auf diesen Text von Richard Bruce Nugent gestoßen. Und besonders ist an diesem Text, dass er ja als einer der ersten Darstellungen homosexuellen Begehrens überhaupt in der schwarzen US-amerikanischen Literatur geht. Also es ist wirklich überraschend, wie offen Nugent über seine Sexualität, über die Sexualität der Figuren spricht, mit welcher Offenheit und mit welcher Begeisterung für Sinnlichkeit er diesen Text verfasst.
Sie haben jetzt eben schon das Stichwort gegeben für die nächste Frage, und zwar das Stichwort Modebewusstsein. Es gibt in diesem Heft auch alte Fotografien. Ich beschreibe mal, was auf einer von ihnen zu sehen ist. Wir sehen da eine Person im Halbprofil, die halblangen Haare zurückgekämmt und streng gescheitelt. Und sie trägt eine Bluse und dazu Perlenschmuck. Und ja, der Blick ist so ganz konzentriert, sie sieht uns aber nicht an. Mir hat diese Aufnahme gut gefallen, weil aus ihr diese Strenge, ja, diese Härte der 1950er spricht, aber auch eine gewisse Verspieltheit, eben weil hier mit Geschlechternormen gebrochen wird. Was wissen wir über diese Sammlung, aus der diese alten Fotos stammen? Also das ist ja die Collection Sébastien Lifschitz.
Sébastien Lifschitz ist ein französischer Regisseur, der sich verdient gemacht hat im Queer Cinema, im französischen Queer Cinema, und der angefangen hat, Amateurfotografien zu finden auf Flohmärkten, über Kleinanzeigen. Also er hat eine Sammlung von unbekannten privaten Amateurfotos, die, wie Sie es bereits beschrieben haben, Crossdresser abbilden, wo man gar nicht so richtig sagen kann, ob sie trans sind, ob sie homo- oder heterosexuell sind. Aber was sie tun, was diese Fotografien vereint, ist, dass sie mit der binären Ordnung spielen, sie sozusagen sprengen und zeigen auch in diesen historischen Aufnahmen, wie Queerness gelebt wird im Privaten in den letzten Jahrzehnten. Das ist einerseits extrem tröstlich, weil man merkt, Queerness ist nie weg gewesen, andererseits natürlich auch völlig niederschmetternd, weil diese Menschen ihre Queerness, ihre Sexualität oder ihre Identität nur im Privaten ausleben konnten. Und das macht es so besonders.
Und das alles zu einer Zeit, in der ja gewisse Praktiken ja noch im Strafgesetzbuch standen, also illegal waren. Sie sind jetzt bei S. Fischer vor allem zuständig für den Bereich Theater, die Theatertexte. Ich war überrascht, dass es jetzt keinen dramatischen Text in dieser Ausgabe gibt. Es gibt ja Lyrik, Prosa, Essays. Haben Sie das ja in der Rückhand behalten, weil es da vielleicht noch eine andere Ausgabe zu geben wird, Theatertexte?
Ja, wir haben tatsächlich auch viele DramatikerInnen angefragt. Drei davon sind ja auch abgedruckt. Leonie Lorena Wiss, Lynn Temusiol, aber auch Rosa von Braunheim, der ja eigentlich als Filmemacher bekannt ist, der aber auch schon viele Theaterstücke abgedruckt hat. Aber die alle drei, wir haben ihnen das total freigestellt, welche Form sie wählen wollen. Leonie hat eine freie lyrische Form gewählt, dann hat Rosa Gedichte gewählt, Kurzgedichte, und Lynn hat tatsächlich eine Kurzgeschichte geschrieben. Also das war tatsächlich gar keine von uns kuratierte Entscheidung, sondern das hat sich organisch so ergeben. Aber es ist ein toller Impuls, queere Dramatik. Ich weiß, es gibt auch Anthologien von queerer Dramatik, die es zu entdecken gibt.
Oliver Franke war das, der die neue Rundschau mit herausgibt. Das aktuelle Heft hat 144 Seiten und kostet im Buchhandel 14 Euro. Thomas Weiler gewinnt den Paul-Celan-Preis für Übersetzung. Das ist heute bekannt gegeben worden. Verliehen wird ihm der Preis für seine Übersetzungen aus dem Russischen, Polnischen und Belarussischen. Der Paul-Celan-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Hier im DELF geht es gleich weiter mit Forschung aktuell und der Debatte um das Verbot bestimmter Messer im öffentlichen Raum. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.